Am 6. Juli fand beim Rundfunk Berlin-Brandenburg eine Podiumsdiskussion zum Themenbereich Medien, Diversität, Rassismus und Sport statt, die im Rahmen des Projektes MARS – Media Against Racism in Sport – vom Bundesverband Freier Radios organisiert wurde. In der vom Journalisten und Autor Ronny Blaschke moderierten Diskussionsrunde kam auch die Vorbildwirkung von Nationalteam und Spitzensport zur Sprache. Gül Keskinder, Integrationsbeauftragte des DFB, meint, dass man nicht so einfach Vergleiche zwischen Spitzensport und der Basis ziehen könne.
Wir dürfen den Spitzenfußball und das Leben unter uns, wie man so schön sagt, die Basis, nicht miteinander direkt vergleichen. Die Fußball- oder die Spitzenfußballer, die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe, eine Mission. Sie sind Vorbilder für uns, für viele Jugendliche, für die Kinder. Jedoch ist das Leben an der Basis und im Alltag natürlich eine ganz andere. Deshalb werden hier all diese Veranstaltungen gemacht und viele Leute arbeiten daran. Unsere Gesellschaft ist bunt, unsere Gesellschaft ist international, aber die Teilhabe, die Partizipation, von der wir ja auch so das Ganze nach vorne bringen wollen, ist kein Alltag.
Pablo Thiam, ehemaliger Profifußballer und Nationalspieler von Guinea, ist Sportdirektor bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg und sieht auch die Vorbildwirkung der Nationalspieler und versucht seine Erfahrungen in der Arbeit mit den Jugendspielern in Wolfsburg einzubringen.
Man nimmt die Nationalmannschaft oft als Beispiel für eine perfekte Integration. Als Beispiel kann das dienen, man kann das normale Leben nicht damit vergleichen. Aber ich versuche den Kindern immer auf der einen Seite zu zeigen, wie wichtig das ist, Menschen zu akzeptieren, die auch anders sind in einer Gesellschaft. Das macht uns alle stärker, weil wir alle verschiedene Aspekte darstellen in einer Fußballmannschaft. Und von der anderen Seite versuche ich einfach den Leuten zu erklären, warum funktioniert das im Fußball und nicht in der normalen Gesellschaft. Ganz einfach, weil im Fußball die Regeln klar sind. Fußball, die Regeln bestimmen das Spiel und wenn man Teil des Spiels sein will, muss man sich an die Regeln halten. Und das ist das, was in der Gesellschaft halt noch so ein bisschen fehlt, dass man ohne populistisch daherzukommen, ohne polemisch daherzukommen, Regeln aufstellt. Wie gehe ich auf Leute zu? Wie nehme ich Leute auf, damit unsere Gesellschaft funktioniert? Und ich kann, wie gesagt, nicht alle verbessern. Ich kann auch nicht immer darüber jammern, dass es passiert. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, und das habe ich schon sehr oft miterlebt, mit Jugendlichen zu sprechen, die Berührungsängste haben, die gar nicht wissen, wie man damit mit so einem Thema umgeht, die auch manchmal nichts Falsches sagen wollen und sich deshalb irgendwie zurücknehmen und man so halt nicht in den Dialog kommt und nicht zusammenkommt, dann ergreife ich natürlich die Möglichkeit, weil ich weiß, dass aufgrund meiner Vergangenheit natürlich ich eher Gehör finde als vielleicht ein Otto-Normal. Mensch, der diese Möglichkeit halt nicht hat.
Ausgehend von diesen Aussagen haben wir uns auf den Weg zur sogenannten Basis gemacht. In den Sportpark Ludwig-Friedrich-Jahn in Berlin. Dort trug früher der BFC Dynamo Berlin seine Europacup-Spiele aus. Zu Füßen dieser historischen und nachschwingenden Sportstätte tummeln sich auf den Kunstrasen-Trainingsplätzen heute Fußballerinnen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlicher Herkunft. Was uns dazu einlud, den Übenden einige Fragen zu Diversität im Fußball zu stellen. Wir trafen zunächst einen jungen Mann aus Indien, der sich im Einzeltraining auf anstehende größere Aufgaben vorbereitete. Ich fragte ihn zunächst, wie das so funktioniert, wenn man alleine zum Sportpark kommt und Anschluss sucht, einfach mitspielen will.
Some mixed people were playing, like very old guy, like 40 years old, and there was a 21 year guy, there was 17, and they needed a player because one of the players was leaving, and they found me just playing alone. and they called me and I played, and it was a mixture of like Turkish, German people, and there was like we started playing. It's like you are free, come start play. We play cricket every weekend, and we invite sometimes our friends, and they're from Austria or Germany, and they don't know how to play cricket, but they come and play. So it's like equal all the time. It's like I feel like it's like how the Indian people behave, so it's the same thing in Germany.
Motiviert von diesen positiven Erfahrungen waren jetzt erstmal die Kids dran. Bei denen schien Ausgrenzung oder Vorurteile auch kein Thema zu sein. Im Gegenteil, für sie ist Pluralität ein Gewinn.
Also manche Jungs, die wollen nicht, dass die mitspielen.
Warum, weißt du das?
Nein.
Kannst du dir gar nicht vorstellen. Was denkst du darüber genau?
Wenn die mitspielen wollen, könnte ich auch. Manchmal spielen auch Mädchen mit in meiner Schule.
Kann es sein, dass es dann sogar mehr Spaß macht vielleicht?
Ja.
Manche sind gut, manche sind nicht so gut.
Also genauso wie bei Jungs eigentlich?
Ja. Ja.
Denken da alle eure Freunde so, meint ihr? Oder habt ihr auch schon mal erlebt, dass da welche sagen, dass das nicht so toll ist?
Ja.
Okay, was sagen die dann da?
Du darfst nicht mitspielen.
Und sagen die dann auch warum oder so?
Nee, eher nicht. Meistens nicht.
Was denkt ihr denn, warum die das sagen könnten?
Weil Mädchen nicht so gut sind. Aber manche Mädchen sind ja auch ganz schön gut. Wie Deutschland. Die Frau hat ja auch ein Kopfballtor gemacht. Bei einer Ecke.
Mit zunehmendem Alter und Leistungsgedanken beginnen allerdings Unsicherheiten. Beispielsweise im geschlechterübergreifenden Fußballspiel.
Wie wäre das jetzt gewesen, wenn Mädchen dabei gewesen wären?
Das weiß ich nicht genau, das musst du Milos fragen.
In der Schule hat ja auch mal ein Mädchen gespielt, also ich finde es nicht so schlimm.
Ein 25-jähriger junger Mann, der sich ebenfalls noch in der Aufwärmphase befand, erzählte mir, dass sonntagnachmittags gegen 14 Uhr die Plätze sehr gut besetzt sind. Da ist es manchmal auch schon schwierig, noch irgendwo mit einsteigen zu können. Welche Menschen sich da dann sportlich betätigen, erzählte er mir gleich zu Beginn.
Ich würde fast sagen, Hälfte Deutsche und Hälfte irgendwas anderes. Das kann man hier gar nicht sagen, ist alles durcheinander gemischt.
Wie läuft es so ab?
Ja, eigentlich ganz normal. Das einzige Problem ist, dass die Südländer ja immer ein bisschen hitzköpfiger sind.
Das merkt man dann wie?
Naja, wenn sie bei einem im Team spielen, dann gibt es dann mehr Diskussionen, warum sie die Bälle nicht kriegen oder wie scheiße man denn irgendwas gemacht hat, und dabei sind sie oft selber nicht besser.
Spannend, spannend. Spielen auch Frauen mit bei euch?
Sehr selten. Ich glaube, das wäre teilweise, also wenn es normale Gute sind, ja. Ich habe früher mit einer gespielt, die war gut, aber ist ja oft so, dass sie ja dann doch etwas schlechter sind und dann ist es auch ein Problemfall.
Warum klappt es dann nicht, wenn die ein bisschen schlechter sind? Es gibt ja auch Männer, die nicht so gut drauf sind und da ist es ein bisschen anders dann.
Ja, da haben wir ja auch viele, aber ich denke mal, es gibt ja immer noch wesentlich weniger Frauen, die spielen. Und andererseits haben wir ja auch immer mal einen Treter dabei, da wäre es dann auch vielleicht ein bisschen gefährlicher, wenn es dann ruppiger wird.
Für die Frauen gefährlicher dann?
Ja, ja, im Allgemeinen sind sie ja körperlich unterlegen, sag ich mal.
Bereits bei diesem kurzen Besuch im legendären Jahn-Sportpark zeigten sich uns einige interessante Beobachtungen. Je jünger die Ballkünstler sind, umso offener und befreiter gehen sie mit gesellschaftlich untypischen Situationen, wie zum Beispiel Jungs kicken mit Mädchen, um. Und auch bei Minderheiten, am Beispiel des indischen Sportfreundes, hatten wir das Gefühl, dass das Miteinander, die Begegnung und der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Diese Standortbestimmung könnte den Verantwortlichen helfen, wo sie künftig ihre Schwerpunkte setzen wollen. Das könnte sowohl die Präventionsarbeit sein, als auch, und das ist klar, die Betroffenenarbeit.